die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu.
Hallo und herzlich willkommen zur 590. Episode der Hörmupfel vom 2. Januar 2026. Heute geht es mit dem zweiten Teil unserer Kreuzfahrt durch die Karibik und durch Mittelamerika. Und wir machen uns von Montego Bay auf den Weg nach Cozumel und nach Costa Maya. Viel Spaß beim Hören. Ja, dann sollte ich euch vielleicht in diesem Zusammenhang, obwohl ich jetzt die Episode natürlich vorher produziert habe, ein gutes neues Jahr zu wünschen und alles Gute für 2026. Und dass sie genauso glücklich und erfolgreich und hoffentlich auch gesund werden wird, wie ich mir das auch wünsche. Ja, in der letzten Episode bin ich stehen geblieben bei, als wir auf dem Weg nach Montego Bay waren und wir dort eigentlich einen Ausflug namens Jamaika hautnah erleben, mittendrin statt nur dabei gebucht hatten. Dort sollten wir unter anderem eine Grundschule besuchen, doch am Abend vorher bekamen wir dann um circa so 21 Uhr eine Nachricht auf die Kabine, dass dieser Ausflug aufgrund der Folgen des 6 Wochen zuvor über die Insel gefegten Hurricanes namens Melissa nicht stattfinden könne. Der Ausflug sei also ersatzlos gestrichen. Tja, und da standen wir dann. Ich hatte den Kindern der Grundschule etwas mitgebracht und konnte es ihnen nur nicht überreichen. Das war für mich eigentlich im Grunde genommen das Schlimmste. Das Zweitschlimmste war dann, dass wir nun ohne Ausflug dagestanden haben und einen weiteren Tag tatenlos auf dem Schiff verbringen würden. Und das an einem Wechselhafentag, an dem es dann auf dem Schiff zugeht wie in einem Bienenstock. Da sind dann abreisende Gäste, die dann überall rumsitzen mit ihrem Handgepäck und die werden dann ständig ausgerufen, wenn ihr Transfer beginnt. Und neue Gäste kommen dann nach und nach an und verbreiten die typische Hektik, die man verbreitet, wenn man einen langen Reisetag hinter sich hat und endlich froh ist, auf das Schiff zu kommen. Ich war dann bitter enttäuscht. Klar, das sind jetzt First World Problems, aber trotzdem, das wusste Tui ja bestimmt schon etwas länger. Und die vorangegangene Reise konnte ja, da konnten die Ausflüge ja auch nicht stattfinden. Das heißt, sie hatten schon Erfahrungen damit. Und Einheimische erzählten uns auch, dass klar kommuniziert worden sei, dass das auch mindestens bis Mitte Januar so bleiben würde. Also hätte Tui sicherlich schon schneller reagieren können und uns nicht erst einen Abend vorher um 9 Uhr abends Mitteilungen machen müssen können. Ja, also schauten wir, ob es noch eine Möglichkeit für einen anderen, nicht ausgebuchten Ausflug gab, aber aufgrund dessen, dass wir viel zu knapp vor der Stornierung erfahren hatten, war das dann gar nicht mehr so einfach. Leider gab es dann nur noch Schnorchelausflüge oder eine Katamarantour, die irgendwie in den Sonnenuntergang geführt hat. Alles nichts, was uns gefällt. Wir suchten uns dann einen ausgebuchten Ausflug raus und setzten uns dort auf die letzten beiden Plätze auf einer Warteliste. Wie diese Warteliste dann abgearbeitet werden sollte, das wussten wir nicht. Würden wir eventuell noch nachrücken, wenn jemand kostenpflichtig abspringen würde? Aber wer macht das schon? Also wenn er bezahlt hat, dann fährt er dann normalerweise auch mit. Oder würde man eventuell einen weiteren Bus organisieren, wenn es viele interessierte Nachrücker geben würde? Und im Grunde war ja unser Bus frei und da hätte man ja durchaus diesen Bus dann auf einer anderen Strecke fahren können. Das fragten wir auch dann die Dame am Ausflugschalter. Als dieser dann endlich um 10 Uhr des nächsten Tages geöffnet hat. Und sie wusste es dann leider auch nicht und konnte uns auch sonst nicht weiterhelfen, sodass wir dann enttäuscht abdrehten. Und was auch viele andere hinter uns dann auch getan haben, als sie mitgekriegt haben, dass wir das gleiche Problem angesprochen hatten. Ich ging dann noch zur Rezeption und fragte ganz freundlich nach einer kleinen Entschädigung. Kann man ja durchaus mal machen, wenn man einen Ausflug so dermaßen spät storniert bekommt, so dass man keinen Ersatz mehr buchen kann. Leider machte die Dame an der Rezeption aber absolut keine Anstalten, uns irgendwie entgegenzukommen. Sie versprach zwar, es weiterzuleiten, aber gehört haben wir natürlich dann nichts mehr. Ich habe sowieso oft hier den Eindruck, dass die Gästebetreuer so ausgerichtet sind, dass sie alles ja, ja, ja sagen und abnicken und hinterher wahrscheinlich ihre Notiz gleich zusammenknüllen und in den Müll schmeißen und sich gar nicht mehr weiter drum kümmern. Ja, danach schlug ich meinem Herz allerliebsten vor, eine Runde Tischtennis zu spielen, was er dann auch erstaunlicherweise annahm. Und so gingen wir dann in die Sportarena, bauten dort den Tischtennistisch auf und spielten ein paar Runden. Und so kamen wir dann noch spontan zu ein bisschen Sport inklusive reichlich Schweiß und hoffentlich auch ein bisschen Kalorienverbrennung. Als wir dann ausgepowert waren und uns an eine der Bars eine Erfrischung gönnten, meinte ich dann, wir könnten doch um 13.30 Uhr einfach mal zum Ausflugsbus laufen und dort warten, ob zwei Personen nicht erscheinen würden und uns dann als Ersatz anbieten. Und mein Herzallerliebster meinte zwar ganz skeptisch, ob das wahrscheinlich nicht klappen würde, denn wer den Ausflug bezahlt hat, der würde ihn ja auch antreten, aber er ging dann trotzdem mit. Und siehe da, wir hatten wirklich Glück. Wir konnten mitfahren. Es waren sogar noch 4 bis 6 weitere Plätze im Bus frei. Ich weiß nicht, wie das passiert war, gehe aber nicht davon aus, dass 6 bis 8 Personen einfach nicht gekommen waren. Also muss irgendwas anderes in der Planung nicht so gelaufen sein oder die planen immer ein bisschen mehr ein, ich weiß es nicht. Aber mir soll es auch egal sein, wir waren jedenfalls dabei. Es ging dann über die ziemlich gebeutelte Insel, die ein paar Wochen zuvor, wie gesagt, vom Hurricane Melissa heimgesucht worden war. Und keine einzige Palme sah eigentlich mehr so aus, wie eine Palme aussehen sollte. Alle Kronen waren zur Hälfte abgerissen worden. Und viele Palmen waren sogar komplett entwurzelt worden. Teile von Hausdächern waren runtergerissen worden und viele waren stellenweise mit blauer Folie abgedeckt. Also da, wo gerade der Wind auch hingekommen war. Aber trotzdem hätte ich es mir wirklich schlimmer vorgestellt. Der Gouverneur von Jamaika hatte im Fernsehen gesagt, es würde mindestens noch ein halbes Jahr dauern, bis Wasser und Strom wieder vorhanden wäre. Und in Montego Bay schien das allerdings schon alles bereits nach 6 Wochen wieder relativ gut zu klappen. Wir kamen dann in Montego Bay an der Wall of Fame vorbei, wo berühmte Reggae-Musiker aufgemalt sind. Unsere deutschsprachige Reiseführerin, eine Schweizerin, die vor 27 Jahren das erste Mal nach Jamaika gezogen ist und dort mit einem Jamaikaner verheiratet gewesen war, zählte uns dann unzählige jamaikanische Musiker auf, von denen ich allerdings nur Bob Marley kannte. Dann ging es am Restaurant von Usain Bolt vorbei, das 2 Wochen zuvor abgebrannt war. Davor stand dann eine Statue des Ausnahmeathleten in seiner typischen Siegerpose. Und wir kamen auch noch an einer Schule vorbei, die Usain Bolt bauen ließ. Und diese sei aber auch aufgrund der Folgen des Hurricanes Melissa aktuell geschlossen, erzählte uns die Reiseleiterin. Wir fuhren dann als erstes in den Ort Falmouth, hieß das, glaube ich. Wird geschrieben mit TH hinten, aber es wurde nicht mit Mouth ausgesprochen, sondern es war, glaube ich, oder hat der Herz hier Falmouth gesagt, glaube ich, so heißt es. Wo wir dann den Bus verließen und durch eine Straße gescheucht wurden. Dort stand auf einem Platz eine weitere Statue dieses Usain Bolts. Das scheint nach Bob Marley der 2. größte Nationalheld der Jamaikaner zu sein. Wir bekamen dann kaum Zeit, die Statue zu fotografieren, geschweige denn uns ein bisschen umzuschauen, sondern hasteten durch diese kleine hübsche Straße hindurch. Auf dem Rückweg zum Bus wurden wir an Souvenirständen vorbeigelotst, wo wir etwas kaufen konnten oder auch sollten. Aber dort gab es dann auch die Möglichkeit, eine öffentliche Toilette für $1 zu nutzen, was ein paar Gäste dann auch taten. Das Ganze fand ich dann ziemlich doof und ich fühlte mich in dieser Situation auch absolut nicht wohl. Ich hoffte sehr, dass wir in anderen Ländern, die dann noch kommen sollten, noch einmal die Möglichkeit bekommen würden, durch die Straßen zu bummeln. Auf die Altstadt von Panama machte ich mir zum Beispiel so gar keine Hoffnung, aber vielleicht in Cartagena. Das klang jetzt in der Reisebeschreibung schon so, als könnte man da ganz gemütlich durchbummeln. Dann ging es wie geplant zu einer Kaffeeverkostung, wo uns der Anbau des berühmten Blue Mountain Cafés erklärt wurde. Dieser Kaffee darf nur im Gebiet der Blauen Berge auf Jamaika angebaut werden und erhält dadurch ein spezielles Zertifikat. Er sei dann auch angeblich wesentlich bekömmlicher, weil er 100% Arabica-Bohnen enthält und nicht mit Robusta-Bohnen vermischt wird. Und dementsprechend teuer sei er auch, aber er sei jeden Cent wert, versuchte uns unsere Reiseleiterin zu vermitteln. Wenn ihr euch erinnert, habe ich euch in der letzten Episode erzählt, dass wir uns im Terminal in Ocho Rios ein knappes Pfund Kaffee gekauft hatten. Die Frau nannte uns da einen Preis von 45 Euro und als wir sagten, das sei uns zu teuer, ging sie dann sofort auf 30 Euro runter. Und wir akzeptierten diesen Preis sofort und hinterher dachte ich mir dann, irgendwie war das ein bisschen zu einfach. Vielleicht hätten wir doch noch etwas runterhandeln können. Ja, und hier auf diesem Ausflug gab es im Anschluss an die Verkostung Gelegenheit, den angeschlossenen Laden zu besuchen, wo es nicht nur diesen zertifizierten Kaffee gab, sondern viele andere heimische Produkte, wie zum Beispiel Schokolade, Marmelade, Holzschnitzereien, ich glaube auch Zigarren, bin mir aber nicht mehr sicher, und halt auch noch vieles mehr. Das Ganze war sehr geschmackvoll und sehr nett hergerichtet und lud auch wirklich zum Einkaufen ein. Da wir uns aber schon reichlich mit Kaffee eingedeckt hatten und ich mir nicht zutraute, Schokolade unfallfrei nach Deutschland zu bringen, kauften wir dann nichts ein. Mein Herzallerliebster wollte aber wissen, ob wir tags zuvor guten und/oder zu teuren Kaffee eingekauft hatten. Und da stellte sich dann heraus, dass wir nicht den Original Blue Mountain Kaffee gekauft hatten, sondern einem gefälschten Kaffee aufgesessen waren. Tja, da hatten wir uns wohl reinlegen lassen. Jetzt hoffe ich, dass er trotzdem schmeckt, auch wenn er nicht aus 100% Blue Mountain Kaffee zusammengesetzt ist, sondern nur aus 30% und den restlichen gestreckten Kaffee oder die andere Bohnensorte, so muss ich sagen. Ja, alles in allem war der Ausflug nichts Besonderes, trotzdem war es gut, ihn gemacht zu haben. So haben wir dann ein wenig von Jamaika gesehen, um eben zu wissen oder jetzt zu wissen, dass wir hier nicht Urlaub machen würden. Es gibt wohl sehr viele Hotelanlagen, in denen man sehr entspannte Urlaube verbringen kann. Aber erstens bin ich nicht mehr der Typ für so eine Art von Urlaub. Und zweitens würde mir Jamaika nicht unbedingt gefallen. Die ausgewanderte Schweizerin, die pries uns ihre zweite Heimat und vor allem die Jamaikaner in den höchsten Tönen an. Aber sie konnte mich nicht mit beidem nicht überzeugen. Die Menschen, die sollen zwar sehr herzlich und offen sein, sie sollen aber auch sehr stolz sein, weshalb sie dann auch ständig Respekt einfordern, meinte sie. Und dann sagen die Einheimischen auch ständig Respekt, Mann, ja, Mann, Respekt, Mann, so. Und so geht es dann wie in einer Tour und auch die jamaikanische Flagge soll das Ganze so verdeutlichen. Sie ist grün wie die satte Vegetation der Insel, gelb wie die Sonne und schwarz wie die Hautfarbe der überwiegend schwarzen Jamaika oder dunkelhäutigen Jamaikaner. Aber ganz ehrlich, wenn man einen Spießrutenlauf durch Hunderte von Männern machen muss, die einem eine Taxifahrt oder irgendwelche Ausflüge andrehen wollen, dann hat das mir gegenüber auch nichts mit Respekt zu tun. Wenn wir ja irgendwann dann auch keinen Bock mehr haben und deutlich machen, wir wollen nicht mehr angesprochen werden und man wird immer noch hinterher gerannt und es wird immer noch angesprochen, dann finde ich das sehr respektlos. Ja, und von der hochgepriesenen Freundlichkeit habe ich dann auch nicht allzu viel mitbekommen. Jedenfalls habe ich keinen einzigen Jamaikaner oder Jamaikanerin gesehen, die gelächelt hätte. Auch mein Lächeln wurde nie erwidert. Ich habe mir dann immer sehr viel Mühe gegeben und war freundlich und alles und trotzdem, es wurde nicht zurückgelächelt. Gut, als wir zum Schiff zurückkamen, dann erlebten wir dann wieder etwas, wo ich dann dachte, meine Fresse, nimmt das hier gar kein Ende. Wann kann unser versprochener Wohlfühlurlaub denn endlich starten? Als wir nämlich aufs Schiff gingen und durch die Sicherheitskontrolle liefen, musste mein Herzallerliebster plötzlich sein GPS abgeben, das wir immer zum Geocachen und zur Orientierung nutzen. Es hieß, es müsste untersucht werden und dann würden wir angerufen werden, wenn wir es wieder an der Rezeption. Langsam, Dotti. Wenn wir es wieder an der Rezeption abholen können. Soweit, so gut. Das war ja nicht das Schlimmste. Nach dem Abendessen beschloss ich dann aber, nicht auf den unzuverlässigen Anruf zu warten, dass wir wieder unser GPS erholen könnten, sondern gleich zur Rezeption zu gehen. Dort sprachen wir dann den Gästebetreuer an und der rief dann die Security an, die ihm dann sagte, dass wir unser GPS, und jetzt haltet euch fest, erst wieder am Ende der Reise zurückbekommen würden. Weil die Gefahr bestünde, dass wir damit die technischen Geräte an Bord stören könnten. Wir erklärten, dass dieses Gerät nicht senden, sondern nur empfangen kann und es deshalb auch keine Geräte stören könne. Aber er zuckte dann nur mit den Schultern und meinte, er könne da leider nichts machen. Und da wurde ich dann ungemütlich und das, obwohl ich vorher zu meinem Herzallerliebsten gesagt hatte, er solle bitte ruhig bleiben. Aber jetzt war ich dann diejenige, die den Gästebetreuer dann anschaute und streng zu ihm sagte, nein, das akzeptieren wir so nicht. Der Gästebetreuer meinte dann, das sei egal, was die Security sagt, das sei Gesetz, das sei die letzte Instanz. Aber bevor ich ihn dann zu einem Termin beim Kreuzfahrtdirektor auffordern konnte, meinte er dann, er würde noch einmal beim Chef der Security nachfragen und verschwand dann im rückseitigen Büro, um dort dann anzurufen. Wir bekamen von dem Anruf nur die Hälfte mit, aber kurz darauf kam er dann wieder raus und meinte dann, der Security-Chef würde uns das GPS gleich bringen. Der kam, zog dann allerdings ein massiges Gesicht und rückte das Gerät eher widerwillig raus. Wir dürften es aber nur an Land anmachen und nicht auf dem Schiff, meinte er. Und ich verkniff mir dann den wiederholten Kommentar, dass ein GPS-Gerät nicht senden kann, sondern nur empfangen kann. Und wir versprachen dann einfach, um das Ganze abzunicken, dass das Gerät nicht mehr angeschaltet wird. Was mein Herzallerliebster dann allerdings unverzüglich tat, nämlich um zu kontrollieren, ob es dann noch überhaupt funktionierte oder ob es bei der Kontrolle durch die Security vielleicht beschädigt worden war. Ich meine, ich kann ja durchaus verstehen, dass man keine Drohnen mitnehmen darf, irgendwie verstehe ich das. Auch wenn es dafür bestimmt auch eine Lösung gäbe, aber okay. Und bestimmt ist es auch übertrieben, wenn manche ihren E-Scooter mitnehmen wollen. Aber ja, ein GPS-Gerät, Leute, das GPS-Geräte haben auch die Bike Guides hier auf dem Schiff, mit denen sie auf den Fahrrädern benutzen. Also das sollte ja wirklich kein Problem sein. Naja, ich erwähnte es, glaube ich, schon. Ich empfinde einige Dinge bei Twin nicht mehr so kundenorientiert wie vor einigen Jahren. Vielleicht verarbeite ich das auch mal in eine Sonderepisode, wo ich so ein paar Vorschläge, ja vielleicht oder in der A bis Z, mal sehen. Ich denke darüber nach. Gut, am Abend waren wir dann noch im Buffet-Restaurant. Danach gingen wir früh zu Bett. Und auch an diesem Abend bekamen wir das Auslaufen um 22 Uhr nicht mehr mit. Der nächste Tag war dann ein Seetag, den ich mit Shuffleboard spielen, mit der letzten Podcastaufnahme und Chillen verbrachte und meine Herzallerliebster mit Besuchen bei der Lektorin und Eisessen. Beim Shuffleboard stellte sich der Gästebetreuer wieder als sehr kundenunfreundlich heraus. Als wir nämlich merkten, dass wir zu viele Personen sein würden, baten wir ihn darum, die Shuffle mitnehmen zu dürfen. Wir würden dann das zweite Shuffleboard auf der anderen Seite des Schiffs mit einer geteilten Gruppe bespielen. Und ein anderer Gästebetreuer tags zuvor hatte das sogar selbst vorgeschlagen. Dieser Gästebetreuer, an den wir dieses Mal geraten waren, der wollte das aber nicht. Und er meinte, wir sollten alle zusammenspielen, um uns kennenzulernen. Weshalb wir dann, ja, wie gesagt, eine große Gruppe gewesen wären. Und nach langem Hin und Her gab er dann endlich nach und meinte dann ganz zickig, dann bringen Sie die Shuffle aber selbst zur Rezeption zurück. Auf Ihre Verantwortung. Naja, okay, mimi. Am Nachmittag hatte ich dann einen Termin beim Friseur. Der ist nicht teurer als bei mir zu Hause. Und da ich vor dem Urlaub zu viel Stress hatte, um bei meiner Friseurin einen Termin auszumachen, buchte ich an einem entspannten Seetag einen Haarschnitt. Das hat dieses Mal auch wieder richtig viel Spaß gemacht, denn die Friseurin war sehr redselig und erzählte viel von sich und dem Crewleben. Und da ich auch in Betracht ziehen könnte, mich bei einer eintretenden Arbeitslosigkeit auf einem Schiff zu bewerben, sagte ich ihr das und sie war dann gleich Feuer und Flamme für dieses Thema. Nein, ich sei ja überhaupt nicht so alt, sagte sie. Sie hätten sogar einen 81-Jährigen an Bord Und ich würde in dieser Position sogar eine Einzelkabine bekommen. Und wenn ich dann befördert werden würde, also im nächsten Vertrag vermutlich, dann eine Stufe höher, würde ich sogar eine Einzelaußenkabine bekommen, meinte sie. In meiner Berufssparte würde man sogar noch Leute suchen, fügte sie dann an. Wie weit ich das da glauben kann, das ist allerdings fraglich. Ich fragte sie dann noch, wo denn dann mein Büro wäre, und sie meinte, da könne ich sogar reinschauen. Es läge auf Deck 5, und wenn der Kreuzfahrtdirektor mal wieder aus seinem Büro käme, könnte ich sogar mal einen Blick hinein erhaschen, denn es läge gleich neben dem des Kreuzfahrtdirektors. Und ich wunderte mich dann, denn ich hätte es eher so unten im Keller, also ab Deck 3 abwärts vermutet. Aber sie widersprach dann und meinte, nein, auf Deck 5 sei dieses Büro. Und ich widersprach dann nochmal und meinte, das kann nicht sein, die Maschinen müssen doch weiter unten stehen. Und sie antwortete dann, ja, die Maschinen, die stehen unten, aber sie würden, also ich würde dann oben arbeiten und die Maschinen, die bedienen dann andere unten. Und ich müsse da gar nicht runter. Ah ja, das war dann durchaus interessant. An dem Tag hatten wir dann richtig viel Freizeitstress. Gleich nach dem Friseur musste ich dann unbedingt zum Shuffleboard, wo uns die Gästebetreuerin dann gleich von sich aus vorschlug, die Shuffle von der Rezeption zu holen, damit wir eine zweite Gruppe bilden, also dieses zweite Paar Shuffle, damit wir dann eine zweite Gruppe bilden könnten. Na also, so geht's eben auch. Ja, danach gingen wir fix zum Duschen und schnell zum Abendessen, bevor es dann das erste Mal Bingo der Reise gab. Es war wieder der gleiche Gästebetreuer zuständig, der beim Shuffleboard so rumgezickt hatte. Und er machte das Ganze so konfus, dass ich ein kleines Bingo verpasste. Ich hatte die vier Ecken voll und checkte es dann nicht, weil er wegen einer Schnapszahl so ein Geschwafel machte und mich da völlig abgelenkt hat. Und ich habe dann da gesessen und dachte, was macht denn der jetzt hier für einen Rumgesappel wegen der Zahl 11? Aber gut, jetzt, das war ja dann meine Schuld, denn ich hatte einfach, wie gesagt, ich habe mich ablenken lassen und habe dann nicht Bingo geschrien, und dann habe ich meinen Preis nicht holen können. Es wären dann, glaube ich, zwei so Felder gewesen fürs nächste Bingo-Spiel, glaube ich. Ja, dann hatten wir ein bisschen Zeit, um unsere Erlebnisse des Tages uns gegenseitig zu erzählen. Wir hatten ja den Tag getrennt voneinander verbracht, mein Herzallerliebster und ich. Und mein Herzallerliebster erzählte mir zum Beispiel dann von einem Gespräch, das er mit einem Mann geführt hatte, dessen Koffer am Flughafen verloren gegangen war. Koffer? Mehrere Koffer? Nee, ein Koffer verloren gegangen war, genau. Allerdings bin ich dann aus dem, was mein Herzallerliebster da erzählt hat, nicht ganz schlau geworden und kann euch die gesamte Geschichte leider nicht wiedergeben. Der Mann hätte dann jedenfalls für ca. 800 € Klamotten gekauft, von dem er aber nur die Hälfte zurückerstattet bekommen hat. Und was da der Maßstab war, das kann ich euch jetzt gar nicht sagen, aber ich weiß auch nicht, mir ist es bloß so aufgefallen, das muss man erstmal schaffen, für 800 € Kleidung zu kaufen. Aber das hat er dann vermutlich auch an Bord gemacht, und die Kleidung ist durchaus ein bisschen teurer. Und an Land Kleidung kaufen mit diesen ganzen furchtbaren Aufdrucken da vorne drauf, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Ja, also vielleicht doch, die 800 € kann man hier an Bord in dem Bekleidungsgeschäft durchaus liegen lassen. Wir machen es dann beim Packen immer so, dass wir von allen Teilen zwei Häufchen machen und diese auf zwei Koffer aufteilen. Das heißt, ich mache zwei Haufen mit kurzen Hosen, zwei Haufen mit langen Hosen, zwei Haufen mit Unterwäsche und Socken und so weiter und so fort. Und dann kommt je ein Haufen in den einen Koffer und der zweite in den zweiten Koffer. In der Hoffnung, dass wenigstens einer davon ankommt und wir somit nicht ganz ohne Kleidung dastehen. Apropos Kleidung. Ich war dann heute im Shop hier auf dem Schiff und habe ein bisschen gebummelt und habe mir dabei ein paar kurze Hosen angeschaut. Und dort lagen nur Hosen in den Größen 36 und 38. Und ich dachte mir dann so, naja, dafür werden sie, wenn ich mich auch hier auf dem Schiff so umschaue, nicht viel Kundschaft finden. Ich würde lieber einmal Hosen ab Größe 44 ordern. Dafür gibt es hier sicherlich mehr Abnehmer. Und dazu zähle ich mich, ich lästere jetzt nicht nur, sondern dazu zähle ich mich durchaus auch dazu, vor allem nach der Reise. Aber vielleicht waren die größeren Größen auch schon vergriffen. Vielleicht waren die auch schon ausverkauft. Ja, am nächsten Tag stand das Highlight der Reise dann für uns an, nämlich Chichen Itza. Chichen, oder wie hat die haben es ganz komisch ausgesprochen. Nicht so unbedingt so hart wie ich, wie Chichen, aber auch nicht so sanft wie Shishen. Also ganz komisch ausgesprochen. Ja, als vor ein paar Wochen mein Schiff 1 wegen des Hurrikans Melissa umgeroutet werden musste, kreiste damals das Schiff ein paar Mal um die Dominikanische Republik, um dort Passagiere aufnehmen zu können, die eigentlich auf Jamaika zugestiegen wären. Und danach mussten Kilometer gemacht werden, sodass Cozumel und somit eben auch Chichen Itza ausgefallen sind. Und das wäre für uns dann das Worst Case gewesen. Denn wann kommt man schon mal zu diesem ganz besonderen Ort? Vermutlich nie wieder. Für mich sollte es dann das dritte Weltwunder sein, das ich zu Gesicht bekam. Und vermutlich wird es auch durchaus das letzte sein, denn die anderen, ja, vielleicht chinesische Mauer, weiß ich nicht. Und das andere, nee, ich glaube nicht, dass ich nochmal eins besichtigen werden kann. Gut, Chichen Itza ist eine archäologische Stätte auf der Yucatan-Halbinsel und war für die Mayas von großer politischer und wirtschaftlicher Bedeutung. Sie ist seit 1988 UNESCO-Weltkulturerbe und zählt seit 2007 zu den neuen 7 Weltwundern. Es gibt eine Debatte über das Gründungsdatum der Stadt. Man schätzt aber, dass sie Anfang des 4. Jahrhunderts gegründet wurde. Sie war dann einst eine mächtige Maya-Metropole, die zwischen dem 7. und 13. Jahrhundert florierte. Das berühmteste Bauwerk der Anlage, das ist die Kukulkan-Pyramide. Sie hat 365 Stufen, eine für jeden Tag im Jahr. Der Tempel El Caracol diente als Observatorium. Die Maya, die beobachteten nämlich die präzise Sonnen- und Planetenbewegungen. Viele Gebäude sind dann auch genau nach der Himmelsrichtung oder den Himmelsrichtungen ausgerichtet, um eben Sonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen zu markieren. Und zweimal im Jahr, nämlich zur besagten Tag- und Nachtgleiche im März und im September, wirft die Sonne dann einen Schatten auf die Treppe der Pyramide von Kukulkan. Und dieser Schatten sieht dann aus wie eine Schlange, die langsam hinabgleitet. Und das soll ein sehr spektakuläres Schauspiel sein, das tausende Besucher anzieht und groß gefeiert wird. Ja, nicht nur die Schlange, sondern auch noch weitere Tiersymbole sind dort angebracht, die eine große Bedeutung haben. So findet man dort zum Beispiel Jaguare, Adler und mehrere Schlangen, die für Macht, Schutz und göttliche Kräfte gestanden haben. 2015 wurde unter der Kukulkan-Pyramide ein versteckter Kenote entdeckt. Kenoten, das sind Karsthöhlen mit Grundwasserzugang, die meist eingestürzt sind und nun als offenes Kalksteinwasserloch vor einem liegen. Und es soll mehr als 6000 Kenoten oder Kenotes, glaube ich, ist die Mehrzahl, auf der Halbinsel Yucatan geben. Die Mayas glauben, das seien die Tore zur Unterwelt. Ja, das dazu. Und wie lief dann jetzt unser Tag, unser spezieller eigener Tag? Nachdem wir die Tage zuvor in vielerlei Hinsicht Pech mit den Ausflügen gehabt hatten, deren Organisation und auch mit dem Personal, war ich schon langsam in einer sehr angespannten Stimmung und ich vermutete eigentlich hinter jeder Ecke das nächste Hindernis. Dieses Mal kam es vermeintlich in Form eines kleinen, sehr alten, hutzeligen Männchens mit krummen Beinen und viel zu großen Bergschuhen. Aber fange ich von vorne an. Wir ankerten vor Cozumel. Das ist eine Insel, circa eine halbe Stunde vor dem mexikanischen Festland. Dort wurden wir direkt am Schiff von einer Fähre abgeholt, auf der ungefähr so 450 Passagiere mitfahren können. Diese brachte uns zum Festland, wo langgezogene 3 bis 5 Meter hohe Wellen viele Surfer anziehen, die an diesem Tag auch ihren Spaß hatten. Weniger Spaß damit hatten wir, denn die Wellen hoben das Schiff, also die Fähre, genau diese 3 Meter hoch in die Luft, in die Höhe und wieder runter. Und in diese Bewegung hinein mussten wir über eine schmale Rampe von der Fähre auf den Bootsanleger wechseln. Unsere Gästebetreuer, die starben in diesen Minuten 1000 Tode. Die Fähre und die Rampe waren in dieser Zeit unkontrollierbar. Jederzeit konnte das blöde Ding runterkrachen. Und der da drauf stand, wäre dann zwischen Bootsanleger und Schiff gekommen. Es dauerte minutenlang, bis einer der Gästebetreuer endlich die Entscheidung fällte, dass wir es nun versuchen könnten. Zwei Gäste spurteten dann auch los und kamen dann sicher an Land. Dann entschied die Crew plötzlich, eine andere Rampe einzusetzen. Sie bauten das Ganze dann um und in der Zeit wurden die Wellen wieder höher. Und dann war ich an der Reihe. Ich sollte die Erste auf der neuen Rampe sein. Und ich wartete dann so lange, bis ich in die Bewegung des Schiffes reinlaufen konnte und spurtete dann los. Und hinter mir jubelten die beiden Gästebetreuer los und schrien, super, gut gemacht, genau so, so klappt das. Und ich drehte mich dann zum Schiff um und sah dann gefühlt 250 Passagiere zu mir herunterschauen. Und ich riss dann die Arme hoch und jubelte laut los und das ganze Schiff jubelte zurück. Und wir lachten und grölten und hatten unseren Heiden Spaß. Oder sagen wir mal so, wir hatten ganz viel Lebensfreude. Ja, und dann liefen wir den breiten Anleger entlang, wo unsere einheimischen Reiseleiter auf uns warteten und uns in Gruppen einteilten. Und wir mussten dann zu dem Mann mit der Nummer 1 laufen, der, wie gesagt, ein kleines altes Hutzelmännchen war. Er sah dann aus wie ein alter Indianerhäuptling, Maya, keine Ahnung. Jedenfalls wie so, an was hat er mich erinnert? An diesen falschen Hasen da aus der Schule des Manitou, so ungefähr, könnt ihr euch den vorstellen. Und er wies uns dann auf Englisch an, uns in Zweierreihen aufzustellen, damit er uns durchzählen könne. Und wir fühlten uns dann wie so Schulkinder und der eine und andere lästerte auch ein bisschen darüber. Und dann liefen wir mit ihm zusammen ca. 500 Meter bis zum Bus. Und dann passierte es, denn auf dem Weg dorthin stolperte er plötzlich mit seinen viel zu großen Wanderschuhen und fiel der Länge nach hin. Und wie das so bei alten Menschen ist, die haben keine Abwehrreaktion mehr. Die fallen einfach, stecken gerade hin, ohne Ausfallschritt, ohne die Arme schützend hochzureißen. Und dementsprechend fiel er dann voll aufs Gesicht. Und zwei männliche Gäste halfen ihm dann wieder auf die Beine und ich dachte mir so, na, das war's dann wohl. Jetzt müssen sie einen neuen Guide organisieren. Aber Pustekuchen. Das Hutzelmännchen lief einfach weiter. Und als man ihn dann darauf hinwies, dass er im Gesicht bluten würde, winkte er bloß ab und machte einfach weiter. Und da fällt mir echt der Spruch ein, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Also das war Wahnsinn. Im Laufe des Ausflugs wurde dann seine ganze linke Gesichtshälfte dunkelblau und sah wirklich schrecklich aus, aber er machte wirklich tapfer weiter. Als wir dann im Bus saßen, fing er dann plötzlich an, uns in allen möglichen Sprachen zu begrüßen. Was erst so ein bisschen wie auswendig gelernt klang, war dann wohl seine Masche. Und nach stellte sich dann nämlich heraus, dass er 1963 nach Deutschland in eine Hotelfachschule gegangen war. Dort hat er dann 10 Jahre in diversen Hotels gearbeitet, unter anderem in einem Steigenberger Hotel. Dann war er nochmal 10 Jahre in Österreich und dementsprechend gut sprach er dann auch Deutsch. Er nannte sich dann Weiße Feder vom Stamm der keine Ahnung, und wurde 1939 geboren. Er war also tatsächlich 86 Jahre alt. Also wir waren hier tatsächlich an ein ganz besonderes Unikum geraten. Und als wir dann später in Chichen Itza waren, sprach ihn ein anderer Reiseführer an und ließ sich dann mit ihm auch, glaube ich, fotografieren. Und dieser andere Reiseführer meinte dann an uns gewandt, dass wir hier einen ganz besonderen Menschen vor uns hätten und wir glücklich sein müssten, diesen Mann kennengelernt zu haben. Er muss wohl also eine richtige Legende dort sein. Er hörte und sah zwar nicht mehr so recht gut und wie gesagt auch zu Fuß war er nicht mehr so gut beieinander. Er hatte dann auch einen kunstvoll geschnitzten Stock dabei, auf den er sich dann immer stützte und der mit allerlei Schmuck und Federn verziert war. Er hat uns dann auch viel Spannendes über Chichen Itza erzählt. Vieles ging dann auch um diesen Maya-Kalender, um Sonnenverläufe und um Sternforschung. Also die Mayas scheinen wirklich, wie gesagt, viel in dieser Richtung geforscht zu haben. Das Gelände von Chichen Itza ist überraschend, ja, obwohl. Ich wollte gerade sagen, überraschend überschaubar, aber so ist es nicht. Mein herzallerliebster, der fand es sogar erstaunlich groß. Das kommt wahrscheinlich jetzt auf den Blickwinkel an. Wenn man es mit dem Weltwunder Kolosseum in Rom vergleicht, ist es wesentlich größer. Vergleicht man es mit den Pyramiden von Gizeh, ist es wesentlich kleiner. Jedenfalls ist besagte Kukulkan-Pyramide wirklich sehr beeindruckend. Und auch den Ballspielplatz, den fand ich auch sehr spannend. Auf diesem Ballspielplatz wurden angeblich Ballspiele betrieben. Und wer das Spiel dann gewonnen hat, der wurde dann den Göttern geopfert. Unser Reiseführer, der uns am nächsten Tag durch eine andere Maya-Kultstätte führte, der meinte dann, nach seiner Meinung sei das völliger Quatsch, denn wenn man nach jedem Ballspiel die Besten getötet hätte, wären ja die besten Männer ausgestorben. Ja, das Ballspiel, das sah wie folgt aus. Links und rechts standen vielleicht so zwei, also je eine, etwa 120 Meter lange und circa so 6 bis 8 Meter hohe Mauer. Am oberen Ende der Mauern waren dann je zwei aus Steinen gemauerte Ringe befestigt und durch diese Ringe mussten die Bälle geworfen werden. Die Krux an der Sache war aber, dass die Bälle nur mit der Hüfte und den Oberarmen gestoßen werden durften. Und ihr jetzt überlegt euch mal, wie ihr einen Fußball mit dem Bauch und den Oberarmen kicken und dann in 6 Meter Höhe befördern wollt. Allein das schon ist unmöglich. Und dann müsst ihr noch wissen, die Bälle, die waren damals ja nicht so wie bei uns heute mit Luft gefüllt, sondern waren komplett mit Material ausgestopft. Also kann man davon ausgehen, dass die wesentlich schwerer waren. Und unser Reiseführer am nächsten Tag, der zweifelte auch diese Praxis an und meinte dann, er gehe davon aus, dass eine Art von Schläger benutzt wurde, um den Ball durch diese Kreise in luftiger Höhe zu schlagen. Ja, aber zurück zu Chichen Itza. Wir wurden dann von Weißer Feder durch die Anlage geführt und er hat uns dann viel erklärt. Unter anderem ist es dort wohl üblich, vor der großen Pyramide stehen zu bleiben und laut in die Hände zu klatschen. Und auf der Spitze der Pyramide ist dann ein Eingang, der in einen Raum führt, den wir nicht besichtigen konnten, weil wir die Pyramide ja nicht besteigen durften. Und der Hall des Klatschens muss dann irgendwie in diesen Raum reingehen und in veränderter Tonlage wieder zurückgeworfen werden. Jedenfalls hörte sich das dann, also das Klatschen, das da hochging und wieder zurückkam, hörte sich dann eher wie das Schreien einer Bergdohle an. Also ganz eigenartig und wirklich sehr besonders. Als Weiße Feder dann mit seinen Erklärungen fertig war, konnten wir uns dann noch eine Stunde frei auf dem Gelände bewegen. Da wir aber mit ihm schon alles ausgiebig angeschaut und fotografiert hatten, liefen wir dann noch zu einer nahegelegenen Kenote. Also eine Kenote ist wie gesagt eine eingeschützte Karsthöhle, die meist kreisrund ist und in der sich Wasser sammelt. Und in diesem Fall war es grünes, trübes Wasser, aber meistens ist das Wasser glasklar und türkisfarben. Dort gab es dann für uns einen Earth Cache, für den wir vor Ort die Antworten sammelten und auch ein Foto machten, sodass wir dann hoffentlich den mexikanischen Länderpunkt haben. Was ich ein bisschen befremdlich fand, waren die vielen Souvenirstände in der ganzen Anlage. Jeder noch so freie Meter links und rechts der Wege und auch am Rande der Felder schien irgendwie damit zugepflastert zu sein. Ich würde behaupten, es waren mindestens 200 Stände, vielleicht sogar noch mal so viel mehr, keine Ahnung. Ich konnte das nicht schlecht einschätzen. Das war auch etwas verwinkelt und überall waren diese Stände zu sehen. Da wurden dann die obligatorischen Kühlschrankmagneten verkauft, von denen wir natürlich auch einen gekauft haben. Aber auch so riesige aus Holz geschnitzte Figuren, richtig große Wandteppiche und Tücher, Maya-Kalenderscheiben aus allen möglichen Materialien. Und ich weiß gar nicht, wer solche Sachen mit nach Hause schleppen will. Also, wenn man damit aufs Schiff geschafft hat, dann hat man schon viel erreicht. Aber das dann auch noch ins Flugzeug mitnehmen, ich weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert und ob man das Ganze dann heil nach Hause bekommt. Und ob diese Hunderte von Händlern da überhaupt einen Gewinn machen, ich weiß es nicht. Wir haben, glaube ich, $4 für den Magneten bezahlt. Und auch wenn die vermutlich nur ein paar Cent dafür bezahlt haben, irgendwo beim chinesischen Händler, Da muss man schon viele Magnete verkauft haben, damit sich das ausgezahlt hat, der Tag dort. Nachdem wir unseren Rundgang dann beendet hatten, liefen wir dann zum Treffpunkt zurück. Ach, vielleicht hätte ich euch noch von den organisatorischen Hintergründen erzählen sollen. Also, Weiße Feder führte uns ja über das Gelände. Er hatte uns im Vorfeld im Bus gesagt, dass wir für unsere professionelle Kamera ein Ticket kaufen müssten, damit wir damit filmen dürften. Einige Leute aus der hintersten Reihe riefen ihm dann vor, ob auch Handys damit gemeint seien. Das hörte er aber nicht. Wie gesagt, er war ein bisschen schwerhörig, so dass ich meine Frage gar nicht erst stellte, nämlich ob meine Action Cam eine professionelle Kamera sei. Ich wollte ihn dann beim Aussteigen fragen. Als wir dann aber ausgestiegen sind, war er aber schon weggelaufen und ich kam nicht mehr so schnell durch die Gruppe hindurch zu ihm durch. Und als ich ihn dann endlich erreichte, quasselte er schon von seinen geschichtlichen Dingen und ich konnte ihn nur schwer unterbrechen. Als ich ihm dann meine Kamera irgendwann zeigen konnte, war er dann ein bisschen stinkig. Ich hätte ihm ja schon im Bus das sagen müssen, dass ich mit dieser Kamera da reingehen möchte. Und er meinte dann, ich soll es einfach mal versuchen, um damit durch diesen Check-in zu kommen. Vielleicht hätte ich ja Glück, ansonsten müsste er mir halt helfen. Unsere Taschen wurden dann auch tatsächlich am Check-in untersucht, aber meine DJI wurde dann glücklicherweise übersehen, sodass ich sie mitnehmen konnte. Allerdings lief da ja ständig ein Aufpasser mit uns mit und so traute ich mich nicht, die Kamera rauszuholen. Ich filmte dann mit dem Smartphone meines Herzallerliebsten, was dann aber auch völlig in Ordnung ist, denn die Qualität ist ja eigentlich dieselbe. Und darüber regte sich dann allerdings mein Herzallerliebster ziemlich auf, was er selten macht. Also er ist selten aus der Ruhe zu bringen, aber er mag meine Reisevideos auf YouTube, weil er die gerne auch seinen Freunden und Kollegen zeigt. Und und er hätte ihnen dann natürlich auch gerne diese Tempelanlage gezeigt und wollte halt auch, dass ich dann filme. Ja, irgendwann hieß es dann, wir dürften nun das Gelände auf eigene Faust erkunden und schwupps waren dann plötzlich beide Führer weg, also sowohl der Führer, der uns zusätzlich an die Seite gestellt wurde, als auch Weiße Feder. Und da hätte ich dann wirklich filmen können, mit was und wie ich eigentlich wollte. Das war dann plötzlich mit einem Mal völlig egal. Als wir dann nach einer Stunde wieder zum Treffpunkt kamen, war dann auch noch nur noch die Weiße Feder da, also unser Reiseführer. Der andere Reiseführer, der von dieser Anlage gestellt wurde, der war dann nicht mehr da. Und Weiße Feder lief dann fröhlich Richtung Bus los und ließ unseren Lollipop, also das Schild, der mein Schiff, mit unserer Nummer drauf einfach liegen. Und ich guckte dann immer hinter dem Weißen Feder hinterher, der da dann weglief und dem Lollipop und wieder zur Weißen Feder und wieder zum Lollipop. Und irgendwann dachte ich mir, okay, das Ding musst du jetzt mitnehmen. Das kann ja nicht hier liegen bleiben. Und dann packte ich das Ding und lief dann damit in der Mitte der Gruppe hinterher, sodass ich dann sowohl Weiße Feder noch sehen konnte und auch die hintere Gruppe mich sehen konnte. Und scherzhaft sagte ich dann zu meinem Herzallerliebsten, ich könnte ja schon mal für meinen zukünftigen Job üben. Ja, als wir dann am Bus ankamen und ich der Weißen Feder den Lollipop in die Hand drückte, nickte er mich an, drehte sich zu meinem Herzallerliebsten um und bedankte sich bei ihm. Hä? Hatte er sich gerade beim Mann dafür bedankt, dass Frau auf den Lollipop und die Gäste aufgepasst hatte? Alter! Ja, wir machten uns dann mit dem Bus wieder auf den Rückweg zum Hafen und stoppten noch einmal bei einem Restaurant, das dann für uns ein sehr leckeres Buffet aufgebaut hatte. Es gab dann Hühnchen und Gemüse, Tacos und auch frisch gebackenes Brot, Maiskolben und Salate. Und jeder bekam dann noch ein Getränk, das aber leider mit Eiswürfel serviert wurde, weshalb wir es dann sicherheitshalber nicht getrunken haben. Das Highlight des Restaurants war dann aber, dass es direkt an einer... Oh, jetzt muss ich langsam fertig werden hier. Die Stimme sackt schon weg. Ja, das Highlight des Restaurants, dass es direkt an einer Kenote gebaut war. Und zwar nicht an einer, die grün und trüb war, sondern besagtes glasklares und königsblaues Wasser hatte. Und das war dann eine dieser Kenoten, in die man auch reinspringen kann. Man zahlt da, glaube ich, dann Eintritt und kann dann mit Badeschuhen und einer Schwimmweste bekleidet aus circa so in dem Fall waren es vielleicht nur so 4, 5 Metern Höhe, ins tiefblaue Wasser springen. Ja, und dafür hatten wir jetzt aber keine Zeit, denn wir waren dort nur zum Essen. Und nach dem Essen ging es dann aber wirklich dann zum Schiff zurück. Und so war der lange Tag dann auch bald zu Ende. Viel passiert ist dann nicht mehr. Wir waren dann hundemüde und voller neuer Eindrücke, die erstmal verarbeitet werden mussten. Alles in allem war das wirklich auch ein sehr schöner und spannender Tag. Und wir waren echt froh, nach dieser Pechsträhne, die wir hatten, nun einen unkomplizierten Ausflug gehabt zu haben. Mal abgesehen von dem Sturz der weißen Feder natürlich. Das hat mich schon extrem getroffen und hat mich geschockt. Mir setzt das auch heute noch zu, wenn ich daran denke. Und ich weiß echt nicht, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn man den alten Mann nach Hause geschickt hätte. Aber ich glaube, erstens war sein Stolz zu groß und zweitens brauchte er vielleicht auch das Geld. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht sollte ich euch noch kurz die offiziellen Fakten des Ausflugs nennen. Also so, wie es bei TUI in der Beschreibung stand. Fähre und Busfahrt nach Chichen Itza, circa 4 Stunden. Geführte Tour über das Gelände, ca. 45 Minuten, rund 2 Stunden Freizeit. Ja gut, das geführte Tour 45 Minuten kann hinhauen, vielleicht ging es auch ein bisschen länger und Freizeit hatten wir nur 1 Stunde. Dann geht's weiter, Mittagessen in einem lokalen Restaurant, ca. 1 Stunde. Ja, das passt. Hinweis, es werden Fußwege von ca. 2,5 Kilometer zurückgelegt. Die Fußwege führen zum Teil über unebenen Boden und Stufen. Bitte beachten Sie, dass bei der Überfahrt zum Festland starker Seegang möglich ist. Aufenthalte vor Ort sind verkehrsabhängig. Bitte beachten Sie, dass das Mitnehmen von Foto- und Videokameras nur beschränkt möglich ist und es zu kurzfristigen Anpassungen kommen kann. Garantiert deutschsprachige Reiseleitung. Preis 199 Euro. Wir zahlten in unserem Tarif 20% weniger. Dauer 12 Stunden von 7 bis 19 Uhr. Verpflegung, Mittagessen. Gut, genau. Und das war's dann auch von diesem Tag. Wenn ihr Bilder dazu sehen wollt, dann bitte ich euch, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Da werden dann nach und nach die Videos der Reise hochgeladen. Hier auf dem Blog stelle ich keine Bilder mehr ein. Nach dem Hackerangriff habe ich dazu echt ehrlich gesagt keine Lust mehr, mir die Arbeit zu machen. Und dann habe ich wieder mal irgendwann Probleme und dann ist wieder alles futsch. Nee, das mache ich nicht mehr. Und wenn ihr mir dann auf YouTube noch ein Like oder ein Abo oder so ein neues Ding sie da lassen könnt, würde ich mich sehr freuen. Ich weiß jetzt nicht, was das da ist, was es denn da neuerdings gibt seit ein paar Wochen. Aber wenn ein Video relativ neu ist, ich glaube bis zu 3 Wochen alt, kann man da noch irgendetwas anklicken, damit dann kleinere Kanäle supportet werden. Und das wäre sehr fein, wenn ihr das bei mir machen würdet. Genau. Und das war's. Ich guck mal kurz drauf. Also, ich sehe hier nicht, wie viele Minuten das jetzt war. Aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Habe versucht, also bildlich in eure Köpfe zu malen. In der Hoffnung, dass ihr euch darunter etwas vorstellen konntet. Und ja, wünsche euch was. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Einen schönen Start ins neue Jahr. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Servus.